Deutschlandfunk Kultur. Doku.
Die Callas. Beschreibung einer Leidenschaft. Von Claudia Wolf.
So sang die Callas ein Verdi-Rezitativ, Leonore im Troubadour. Die Enthusiastin schaut den Skeptiker an oder auch Nüchternen, den sie sich als Korrektiv und Gegenüber erfindet. Und sie hofft, er möge es in diesen paar Takten schon spüren. Es, das Dunkle, vibrierend Gespannte, die Energie der Attacke und das konzentrierte Verhalten des Tons, das Aufladen und das Zurücknehmen, den Atem, die Präsenz, den Callas-Ton.
Thank you. Ingeborg Bachmann. Ich habe mich immer gewundert, dass diejenigen, die Maria Callas gehört haben, nicht darüber hinausgekommen sind, in ihr eine außerordentliche, allen Fairnessen unterworfene Stimme zu hören. Es hat sich wohl nicht nur um eine Stimme gehandelt, oh, keineswegs, in einer Zeit, in der so viele ausgezeichnete Stimmen zu hören waren. Maria Callas ist kein Stimmwunder. Sie ist weit davon entfernt oder sehr nah davon, denn sie ist die einzige Kreatur, die je eine Opernbühne betreten hat. Ein Geschöpf, über das die Boulevardpresse zu schweigen hat, weil jeder seiner Sätze, sein Atemholen, sein Weinen, seine Freude, seine Präzision, seine Lust daran, Kunst zu machen, eine Tragödie, die zu kennen im üblichen Sinne nicht nötig ist, evident sind. Nicht ihre Koloraturen, und sie sind überwältigend, nicht ihre Arien, nicht ihre Partnerschaft allein ist außerordentlich, sondern allein ihr Atemholen, ihr Aussprechen. Maria Callas hat eine Art, ein Wort auszusprechen.
Im dritten Akt Traviata zum Beispiel. Die Enthusiastin muss dem Nüchternen, den sie sich erfindet, zugleich etwas zeigen. Und vorbereitet solle er sein auf die schwierige Akustik der 30 Jahre alten Mitschnitte. Maria Callas hat eine Art, ein Wort auszusprechen. Im dritten Akt Traviata zum Beispiel. Da Violetta im letzten Stadium der Krankheit auf den Geliebten warte. Attendo, ich warte. Und da sie sich im Spiegel erblicke. O come son mutata, wie habe ich mich verändert. A con tal morbo ogni speranza è morta. Mit dieser Krankheit stirbt jede Hoffnung. Dieses hauchzarte Portamento über die ganze Oktave auf dem Wort Morta. Habe erst den wahrgenommen.
Maria Callas hat eine Art, ein Wort auszusprechen, so, dass jedem, der nicht jedes Gehör verloren hat. Sie wird nie vergessen machen, dass es ich und du gibt, dass es Schmerz gibt, Freude. Sie ist groß im Hass, in der Liebe, in der Zartheit, in der Brutalität. Sie war 10 oder mehr Male groß in jeder Geste, in jedem Schrei, in jeder Bewegung. Sie war, was an die Duse denken lässt. Ecco un artista. Sie hat nicht Rollen gesungen, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt. Sie hat ein Rezitativ, das altbacken schien, neu gemacht. Ach, nicht neu. Sie war so gegenwärtig, dass alle, die ihr die Rollen geschrieben haben, in ihr nicht nur die Erfüllung gesehen hätten, sondern weitaus mehr. Ecco un artista. Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat, um den Zuhörer unten erfrieren, leiden, zittern zu machen. Sie war immer die Kunst. Ach, die Kunst. Und sie war immer ein Mensch. Immer die Ärmste, die Heimgesuchteste. Die Traviata. Sie war, wenn ich an das Märchen erinnern darf, die natürliche Nachtigall dieser Jahre, dieses Jahrhunderts. Und die Tränen, die ich geweint habe. Ich brauche mich ihrer nicht zu schämen. Es werden so viel Unsinnige geweint, aber die Tränen, die der Kallas gegolten. Sie war der Hebel, der eine Welt umgedreht hat, zu dem Hörenden. Man konnte plötzlich durchhören, durch Jahrhunderte. Sie war das letzte Märchen.
Dass ab und zu mal ein hoher Ton flackert. Mein Gott, nochmal, das ist das Unwichtigste der Welt in dem Moment.
Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat. Ingeborg Bachmann.
Entwurf einer Hommage an Maria Callas aus dem Nachlass. Und wann geschrieben? Wohl irgendwann in den frühen 60er Jahren, da es mit dem Singen der Callas so rasch zu Ende ging. Ein Geschöpf, über das die Boulevardpresse zu schweigen hat. Es sei ja, erzählt die Enthusiastin ihrem erfundenen Skeptiker, das Durchhören damals sehr behindert gewesen. Eine monströse Art Ruhm, aus der Proportion des Zuträglichen herausgewachsen, gezeichnet von den Schleifspuren sogenannter Skandale, parfümiert mit der Odeur der Jet Society, der Onassis- und Monte-Carlo-Welt, in der sich die Sängerin aus Gründen der Liebe, des Ehrgeizes und der Naivität verfangen habe. Ein monströser Lärm jedenfalls habe den authentischen Ruhm der Musikerin damals fast aufgezehrt. Der schönste Vorwand sei das gewesen für die seriöse Taubheit und die unendliche jedermännische Blödheit, die sich seinerzeit in einer Allensbach-Umfrage bekannt gemacht habe, welcher zufolge jeder dritte Bundesbürger die Callas nicht habe leiden können.
Ja, sie war, glaube ich, Ende der 50er Jahre die berühmteste Frau der Welt.
Und doch habe sie durch diesen Wall von Lärm und durch die affekttote Stickluft der 50er Jahre hindurch so viele getroffen und auf rätselhafte Weise entzündet, so viele junge Leute zumal. Den Regisseur Werner Schröter zum Beispiel, den der Callaston schon als 13-Jährigen aus den Angeln gehoben.
Ich erinnere mich daran, dass ich Nasenbluten hatte, wie ich überhaupt bei jedem Auftritt von der Callas Nasenbluten kriegte. Ein merkwürdiger Effekt, praktisch stigmatisiert. Schon sehr seltsam, ja.
Und es seien es ja die einmal Callas Besessenen, sagt die Enthusiastin, meist lebenslänglich geblieben. Und wenn sie heute aufeinander träfen, so erinnerten sie einander mit nie versiegendem Glück.
Sie baut so wie ein großer Bildhauer im Klang einen Gestus, einen Ausdruck auf.
Also die zerrende Intensität von Me Pellegrina d'Orfana aus der Macht des Schicksals, die wird von der Maria Callas so gesungen, dass sie von solch einer ungeheuren Leidenschaftlichkeit ist, dass die Stimme fast erstickt, während sie sie singt.
Und dann stimmt er die Hymne auf ihre Augen an und sie sagt, O come tu sai bene l'arte di farti amar, wie du es verstehst, Liebe zu erwecken. In dem Augenblick ist sie besänftigt und sie singt so berauschend schön, wie kaum eine andere Sängerin in dieser Passage.
In Baiazzo, in der Szene mit Tonio, wenn sie wütend wird und ihn schließlich zurückstößt mit den Worten Mi fai schifo e ribrezzo, ja, du machst mir, flößt mir Ekel ein, und wie sie das hingespuckt hat, das war toll. Also was sie da alles an Verachtung und Ekel und Abscheu reinlegt in diese Worte, ja. Also solche Sachen konnte sie toll, wirklich mit Wortartikulation und Wortfärbungen.
Er macht eine Ausflucht. Und dann geht sie weg und sagt, nur Gott sieht meine Tränen. Und sie sind ein Epiango. Ich weine. Und alle anderen Sängerinnen, ob Tebaldi und viele andere, fangen an zu schluchzen. Und was macht Callas? Nur im Piango schattiert sie den Klang um. Sie weint im Klang.
Der Ausdruck ist immer so, dass man die Möglichkeit des Umschlagens des Gefühls sofort in diesem erfüllten Augenblick spürt.
In der Aufnahme der sizilianischen Vesper und der Kleiber, Maggio Musicale Fiorentino, bei der Stelle, wo sie singt, das Il vostro fato in vostra mano, die Stimme so ganz eingedunkelt wird, so wirklich dieses brütende, dunkle, unterdrückte, wie sie das schafft mit der Stimme, in vostra mano. Und dann, wenn die Stella kommt, coraggio, coraggio, ne, das ist halt, tja, das ist halt ein Wunder.
Wenn Callas Besessene aufeinanderträfen, und es solle sich der Nüchterne, den sich die Enthusiastin erfindet, nur ja nicht einbilden, er wisse etwas von der Callas Traviata, wenn er nur die Studioaufnahme von 1952 höre. Das sei ein Anfang. Natürlich brauche man trotz der erbärmlich zerrenden Klangqualität den Scala-Mitschnitt von 1955. Auf sogenannten Piratenplatten im Handel, ein Hauptstück der Callas-Legende. Und damit wiederum sei zu vergleichen der Covent Garden-Mitschnitt von 1958, der im dritten Akt, was die allerletzten Raffinessen anlange, der Nuancen des Hinschwindens. Ihr müsst, sagt der Nüchterne, vollkommen wahnsinnig sein.
Und ich glaube, der Fanatismus, der bei den Callas-Fans und eben auch bei den großen Connoisseurs, was da für die Callas immer noch am Leben gehalten ist, dass das Herz bebt, wenn man die hört.
Jürgen Kesting.
Was kommt mir in den Sinn, wenn ich an sie denke, an die Proben mit ihr? Schönheit. Etwas Schönes, Intensität, Ausdruck, alles. Sie war ein Phänomen. Ungeheuerlich. Fast eine Krankheit. Eine Schauspielerin, wie es keine mehr gibt. Luchino Visconti.
Und in Rom, erzählt die Enthusiastin, sitzt der Dottore Fedele D'Amico, Musikwissenschaftler, ein alter Mann jetzt, in seinem überfüllten Arbeitszimmer und er kriegt Tränen in die Augen und sagt, man solle nicht glauben, die Aufnahmen, ob live oder Studio, geben eine Idee, wenn man sie nicht erlebt habe.
Ich kann nur eine Duse imaginare, wie sagt man, eine Duse.
Athen 1939. Allein die Idee, dass dieses Mädchen Sängerin werden wollte, war absolut lächerlich. Sie war groß, unheimlich fett und trug eine Brille mit dicken Gläsern. Wenn sie sie abnahm, schaute sie einen an aus riesigen, schwimmenden, fast blinden Augen. Sie wirkte vollkommen unbeholfen in einem viel zu großen, sackartigen Kleid. Sie wusste nicht, was sie mit ihren Händen anfangen sollte, saß stumm und nägelkauend da, bis sie mit Vorsingen an der Reihe war.
Erster Eindruck der Gesangslehrerin Elvira de Hidalgo, Athen 1939. Und noch ein Zeugnis vom Anfang.
klotzig, abgerissen ernst, ihre Taschen voller Esswaren, die sie den ganzen Tag über gierig konsumierte. Weder hatte sie noch gewann sie Freunde. Immer die Erste, die ankam, und die Letzte, die das Konservatorium verließ, besuchte sie, wenn sie gerade keinen Gesangsunterricht hatte, andere Kurse, ganz unabhängig vom musikalischen Stoff, und hörte mit unstillbarer Neugier zu, stumm jeden Aspekt musikalischen Wissens in sich aufsaugend, der ihr eines Tages nützlich sein konnte.
Verwandlung, Wille, Ehrgeiz, Kampf. Der Callas-Mythos.
My only arm is that just to have help, to have perfect art and to show what I'm capable of doing, if people like it or not.
Künstlerische Vollkommenheit und zu zeigen, was ich kann, das ist meine einzige Waffe.
I will always feel well to give all I can to art.
Sie wurde am 2. Dezember 1923 in New York geboren, als zweite Tochter griechischer Eltern, die kurz zuvor eingewandert waren. Die materiellen Umstände bescheiden. Schule in Manhattan bis zum 14. Lebensjahr. Danach nie mehr. Frühe Lust an Musik und Gesang. Die Idee einer Karriere alsbald im Kopf der Mutter, die 1937 mit den Töchtern nach Griechenland zurückkehrt. Die Gesangsausbildung der Callas beginnt, da sie 14 ist. Mit 16 wird sie Schülerin der Weiland prominenten Koloratur-Primadonna Elvira de Hidalgo. Debütiert 19-jährig an der Athener Oper, gewinnt rasch die Begeisterung des Publikums und die Missgunst der Kollegen, kehrt 1945 nach Amerika zurück, verbringt dort zwei harte Jahre ohne Engagement, wird endlich 1947 für Ponchiellis Gioconda in die Arena von Verona verpflichtet. Der Anfang.
Und wenn es oft so geklungen habe, als sänge hier jemand um alles.
Sie hat nicht Rollen gesungen, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt.
Wenn es oft so geklungen habe. Die Enthusiastin setzt zögernd an zu einem Psycho-Exkurs. Sei es doch die zentrale Vorstellung der Callas von sich selber gewesen, dass ihr Kindheit und Jugend von der harten Mutter geraubt worden seien, unterm Diktat der Karriereidee. So unansehnlich sei sie gewesen wie ungeliebt. Geliebt auch von der Mutter nur dann, wenn sie gesungen habe. Frühes Opfer der Mutter, in der sie ihren eigenen, riesenhaft dimensionierten Willen offenbar habe hassen können, habe sie sich immer weiter als Opfer entworfen. Als Opfer der Arbeit, der unablässigen Hingabe an die Musik, Opfer des Publikums, des schließlich monströs werdenden Ruhms. Kampf als einzige Chance, der vorgezeichneten Opferrolle Paroli zu bieten. Callas gegen die Welt von Feinden. Wenn ich wütend bin, bin ich in Form. Denen da draußen werde ich es zeigen. Wenn ich in Form bin, müssen sie auf die Knie. Wenn es also oft so geklungen habe, als sänge hier jemand um sein Leben.
1947 in Verona wird Maria Callas entdeckt. Von dem alten Dirigenten Tullio Serafin zum Ersten, der aus dem goldenen Zeitalter des Bel Canto herüberragt, Caruso, Ruffo, Rosa Ponzel, sofort das Außerordentliche wittert. Er bringt sie an die wichtigsten Opernhäuser Italiens und lehrt sie vorletzte Geheimnisse. Die letzten hat nur sie selber. Zum Zweiten wird sie entdeckt, abgerissen und mittellos, zur richtigen Zeit von einem richtig nützlichen Reichen, dem Veroneser Fabrikanten Meneghini, einem kleinen dicken Mann um die 50, ohne erkennbare Reize. Der wird sie heiraten und managen, sein Lebenswerk nun mit vielbesungener Härte. Es dauert 10 Jahre, bis der Tanker Onassis hineinkreuzt. Die Fama überliefert die Meneghini-Callas-Ehe als erotisch inexistent. Stoff für mannigfache Spekulation über die Struktur des Callas'schen Spannungssystems, aus welchem das über die Maßen erregende Singen sich speist. La Gioconda.
Ecco il veren di Laura, un altro vittima.
Thank you.
son alcuna saper potria. Rapanderà la duna.
Der Weg nach ganz oben. Ganz oben, die Skala. Es dauert bis 1951. Bis dahin macht sie Aufsehen in den Opernhäusern Italiens, in Argentinien und Mexiko. Macht Aufsehen durch phänomenale Technik, Musikalität, Ausdrucksbesessenheit. Durch eine trotz ihrer damals über 200 Pfund ungewöhnliche Ausstrahlung auf der Bühne. Vor allem aber durch die Kühnheit, mit der sie die Sopranfächer ignoriert. Sie beginnt mit einem dramatischen bis hochdramatischen Repertoire, singt neben den dramatischen Verdi- und Puccini-Rollen auch Wagners Isolde, Brünnhilde, Kundry und springt von da mit vollkommener Leichtigkeit in den klassischen Belcanto, der die virtuose Koloratur verlangt, den Canto Fiorito, den verzierten Gesang, Bellini, Donizetti, Rossini. 1949 in Venedig, in einer Woche die Walküre und Bellinis I Puritani, die sie für eine erkrankte Kollegin rasch übernimmt. Das gilt als ein Wunder. Stimme der jungen Callas in ihrer ersten Studioaufnahme 1949. Eine ihrer Bestimmungen ist entdeckt. Sie wird das Belcanto-Repertoire aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder zum Leben bringen.
Leistung wurde zu einer geschichtlichen Wende.
Nämlich, sie holte in die virtuosen Partien des Belcanto Ausdruck, Drama, Charakter zurück. Jahrzehntelang waren diese Partien, Folge zunehmender Spezialisierung, die Domäne soubrettenhaft leichter Soprane gewesen, da die meisten dramatischen Soprane Technik und Agilität für den Canto Fiorito nicht mehr besaßen. Was als fade geflötete Ziervogelmusik das empfindsame Ohr angeödet hatte, das gewann nun im Singen der Callas wieder Spannung, da sie die Technik der Virtuosa mit dem Volumen und Temperament der großen dramatischen Sängerin verband, gab sie dem Canto Fiorito Kraft, Fülle, Farbe, deklamatorische Nuancen, Melancholie, Emphase, Affekt.
So deckte sie den wahren Wert dieser Koloraturen wieder auf, indem sie die Legende zerstörte, dass sie nur virtuose Manifestationen seien.
Ja, sie habe, sagt der Musikwissenschaftler Fedele D'Amico, den Schleier des Vorurteils von einer ganzen Epoche gerissen.
Das lebt noch. Die Situation ist nicht heute wie vor Callas. Und das ist wichtig. Das ist unsterblich. Ihre Unsterblichkeit besteht aus dieser Erbschaft. Diese Wendung.
Und habe sie nicht, sagt der Nüchterne, den sich die Enthusiastin erfindet mit Geschichten im Kopf, habe sie nicht ihrer gehassten Mutter geraten, aus dem Fenster zu springen, wenn sie kein Geld verdienen könne? Habe sie nicht sich selber mit Champagner und die Sopranistin Renata Tebaldi mit Coca-Cola verglichen? Zweifellos sei es, wirft die Enthusiastin dazwischen, ein treffender Vergleich gewesen. Habe sie nicht monatelang ein Gastspiel in London in Frage gestellt, weil die englischen Quarantänebestimmungen die Einreise ihrer unabdingbaren Zwergpudel verhinderten? Habe sie nicht den Dirigenten Serafin in die Wüste geschickt, bloß weil er mit einer anderen Protagonistin eine Traviata eingespielt? Und habe je, sagt die Enthusiastin, eine einzige Sängerin so viele Stimmen gehabt? Die bronzene Gewalt der Lady Macbeth und die empfindsam desperate Traviata-Stimme, die mädchenhaft zarte Gilda-Stimme im Rigoletto und den furiosen Schrei der Medea. Wohl erkenne man dieses Timbre, das eine und einzige unter Hunderten nach den ersten paar Takten, aber doch habe die Stimme in einem osmotischen Prozess des Verschmelzens mit der Figur immer einen anderen Charakter angenommen. Und die wunderbarsten Möglichkeiten des Ausdrucks, das weichste Legato, habe sie in der dunkel schattierten Mittellage gehabt, noch dazu, wenn sie mezza voce, also mit halber Stimme gesungen. Das sei von einer schwingend intensiven Verhaltenheit gewesen.
Das Herz bebt, wenn man die hört.
Ihre chromatischen Läufe, besonders von oben nach unten, waren von herrlicher Weichheit. Ihre Staccati von nahezu unfehlbarer Akkuratesse, selbst bei kniffligsten Intervallen. Es gibt kaum einen Takt im Bereich der im 19. Jahrhundert geschriebenen Musik für hohen Sopran, der ihre Fähigkeiten auf eine ernste Probe gestellt hätte, obwohl sie manchmal bei ausgehaltenen hohen Tönen zu hoch wurde oder sie nur mit Gewalt erreichte. Sie besaß die ungewöhnliche Fähigkeit, ohne sichtbare Anstrengung lange Phrasen in einem Atem zu singen und zu formen. Ihre Legato-Linie war besser als bei irgendeinem anderen Sänger, da sie wusste, dass ein Legato wie ein Telegraphen- oder Telefondraht sein muss, bei dem man die Linie wahrnimmt, während die Konsonanten wie Spatzenfüße darauf sitzen. Am bewundernswertesten von allen ihren Eigenschaften waren ihr Geschmack, ihre Eleganz und der tiefmusikalische Einsatz der Verzierungen in all ihren Formen und Kompliziertheiten. Die Abwägung und Länge jeder Appoggiatur, die weiche Einbettung des Doppelschlags in die melodische Linie, die Akkuratesse und das Tempo ihres Trillers, Das scheinbar zwangsläufige Timing ihrer Portamenti, deren Bogen sie mit bezaubernder Bedeutung und Grazie variierte. Da waren ungezählte, exquisite, glückliche Momente. Walter Legg, Kenner des Gesangs und der Colors, Produzent ihrer Aufnahmen in den 50er Jahren, der ihr außer den exquisiten Momenten auch Humorlosigkeit nachgerufen hat, einen unliebenswürdigen Charakter und einen übermenschlichen Minderwertigkeitskomplex als Triebkraft ihres besessenen Strebens nach Vollkommenheit.
Lucia di Lammermoor, die Wahnsinnsszene, der halbirdische, melancholische Klang der Callas Lucia-Stimme. Das letzte Stück müsse er, der Nüchterne, jetzt bitte gleich nochmal hören. Wie sie hinuntersteige zu dieser zentralen Zeile Alfin son tua, Alfin sei mio, da könne er wahrnehmen, was die Callas Behexten ihr Timing nennten und was sie halt süchtig mache.
Thank you.
Das Erregende, sagt die Enthusiastin, das tatsächlich erotisch Erregende sei der Callas Gefühl für den inneren Rhythmus der Musik, ihre Bewegungsintelligenz, wie Jürgen Kesting das im hymnischen Callas-Kapitel seines großen Sängerbuchs schön genannt habe, ihr Sinn fürs Rubato, für jene winzigen Pausen, Verzögerungen, welche die Lust so sehr steigerten auf die endliche Erlösung der Melodie. Nie komme Callas wie so viele Sänger zu früh. Es sei diese wunderbar gehaltene Spannung zwischen der beherrschten Form des Bel Canto und dem Binnendruck des Espressivo, von dem man spüre, dass es auf die Auflösung der Form zutreibe, sie aber eben nicht auflöse. Es sei diese gehaltene Spannung.
Sie singt, hat ein italienischer Kritiker geschrieben, mit dem Herzen im Hirn.
Singe sie nicht, sagt die Enthusiastin, alle intellektuellen Reserven gegen den Donizetti. Einfach weg.
Callas also seit 1951 an der Scala. Sie braucht 2-3 Jahre, bis mindestens ein Teil des Publikums und der Kritik begreift, was sie ist.
Die Callas-Debatte. Mehr davon später.
1953 löst Cherubinis Medea, eine seit 50 Jahren vergessene Oper, eine Art Beben aus. Erst bei den Florentiner Maifestspielen, dann an der Scala unter dem jungen Leonard Bernstein. Bislang nie gehörte Töne der rasenden Verletztheit, der rächenden Wut. Das furiose Element in ihrem Charakter lodert in dieser Rolle.
Medea, Medea. Sie hat Medea, die Medea von Cherubini wirklich wiederentdeckt.
Und die Wirkung solcher Callas-Interpretationen, der Streit um sie, hallt über die konventionelle Opernszene hinaus. 1955, nach einer Medea in Rom, meldet sich zum Exempel der Anglist Mario Prats, ein Literat von bedeutendem Ruf, Autor eines großen Werks über die schwarze Romantik. Fühlt sich zu öffentlicher Rühmung herausgefordert, da ein Musikkritiker sein Belästigtsein bekannt gibt, den Mangel an klassizistischer Sänftigung beklagt, die Exaltation im Schrei, das schneidende Metall. Ein ewiges Thema, in einem Wort die Provokation. Für Prats ist Callas Medea in Stimme und Spiel die vollkommene Evokation der vorklassischen, mythischen Welt. Sängen etwa die Bacchantinnen mit melodiösen Stimmen, spreche Aeschylus in den Koephoren von harmonischen Gesängen und nicht vielmehr von Stürmen gewaltigen Zorns und von unversöhnlichem Hass? Ja, wäre sie nur, sagt Prats, zu den Zeiten des Charles Lamb, des englischen Kritikers der romantischen Periode, auf der Bühne erschienen. Sie wäre der Nachwelt überliefert worden als ein Wunder. Aber diese Zeiten offenbar seien zu klein und zu flach.
Ferner Abdruck vom Ereignis im klangschwachen Mitschnitt von 1953. Medea die Furie und Traviata das Opfer. Zwei Pole des Callas-Mythos.
Medea, Anna Bolena, Traviata con Luchino Visconti, poi Norma, Lucia, tutto questo sonnambula.
Die Callas singt zwar italienische Oper, was ihr Ausdruck ist, unendlich viel mehr. Da ist ein... Ja, da ist eine Konzentration einer Gefühlswelt, die sich über italienische Oper vermittelt hat, in einer einzigartigen Form prismatisch zusammengefasst.
Poi, Norma, Lucia.
Verwandlung. 1954, ein Jahr nach der rasenden Medea, der zart melancholisch kolorierte Wahn der hochvirtuosen Lucia, dieses unter Karajan. La Scala im Delirium. 1955 desgleichen, Berlin und Wien. Und dann das Hochplateau der Legende, die Vollendung des Kunstwerks Callas auf der Szene, das Finish. Die Jahre der Zusammenarbeit mit dem Regisseur Luchino Visconti, festgehalten auf dutzenden Fotografien, mit denen die Callas-Süchtigen ihre Fantasien möblieren. 5 Opern in 4 Jahren. Spontinis Vestalin ausgegraben, Glucks Iphigenie auf Tauris, wenig populär, Bellinis Sonnambula, Verdis Traviata, Donizettis Anna Bolena, auch ausgegraben für Callas. Zuvörderst die drei letzten, in der Erinnerung der Dabeigewesenen, und Mitschnitte gibt es ja auch, ein Rausch.
Verwandlung. Zu Beginn der Visconti-Phase 1954 erscheint die einst hochgewichtige Callas auf der Bühne als eine ganz neue Frau, schmal und gespannt. Sie hat in 2 Jahren 80 Pfund verloren. Sieht wunderbarerweise aus, als wäre sie nie anders, nie fett gewesen. In der Scala wird das Epitheton La Divina, die Göttliche, erfunden. Eine unerklärliche Aura, ein geheimnisvoller Magnetismus, sagt Tosi, Bühnenbildner, sei nämlich um sie gewesen.
Sehr schön. Eine faszinierte Frau. Sehr, sehr schön. Sehr elegant, eine große Dame.
Die öffentliche Erregung über die Verwandlung unerschöpflich. Endloser Stoff für die Gazetten, Stoff auch natürlich für die scharfhörige Schadenserwartung der Meute sowohl als auch der großleibigen Konkurrenz. Die Hybris hätte die Stimme kosten sollen, möglichst sofort. Aber es dauert noch. In Mailand hat die Enthusiastin der Madame Bicchi gegenüber gesessen, einer prominenten Modemacherin von jetzt über 80, welche unter den Callas-Trabanten eine Rolle gespielt und welche die Erinnerung nahezu zwanghaft anheben lässt mit der Beschreibung des Eindrucks, den die Callas als private Person vor der Verwandlung gemacht. Plebejisch, fett, hässlich, bruta. Eine Zumutung geradezu in einem Atelier für die elegante Welt.
Allora, lei ha visto il mio sguardo e ha detto no, capisco che la Bicchi non la interesso. Ma io tornerò e anche più presto di quello che voi credete. E dopo non mi staccherò mai più. Ed è andata, senza fare niente.
Senza comprare niente.
Senza comprare niente.
Und jetzt hat die Frau Bicchi angeschaut und die hat gesagt, ja, ich verstehe, dass ich ihr nicht gefalle oder dass sie mit mir nichts anfangen kann, aber ich werde zurückkommen und dann nie mehr weggehen und früher als ihr denkt.
Die alte Madame Bicchi habe die Miene einer erfolgreichen Domteuse zur Schau getragen. Man könne sich vorstellen, sagt die Enthusiastin, wie diese abschätzigen Blicke sich im Gedächtnis der Callas festgebrannt hätten, ihren grenzenlosen Hunger nach Emporkommen nährend, nach Siegen. Sie sei dann von einer dunklen, etwas fremden, auch scharfen, manchmal bitteren, in den charakteristischen Ausdrucksmomenten auf der Bühne edel-pathetischen Schönheit gewesen. Hohe Backenknochen, riesige, weitgeschminkte Augen in einem nun schmalen Gesicht mit großer Nase und überbreitem Mund. Das Inbild der Tragödin. Und während, sagt die Enthusiastin, während die Privat- und Gesellschaftsfotos der 50er Jahre oft ein verkrampftes Posieren zeigten, ein offenbar angespanntes Agieren der endlich eroberten Callas-Rolle, wirke das Pathos ihrer Bühnengesichter ganz wahr, als komme sie nur zu sich selber im extremen Gefühlsausdruck der Opernfigur.
Maria doveva essere sul palcoscenico. Allora era Maria Callas.
Sie musste auf der Bühne sein. Dann war sie Maria Callas.
Im Singen hat sie gespielt und im Spielen hat sie gesungen. Es war eine Einheit. das ging so zusammen, dass man gar nicht gespürt hat, dass da eigentlich zwei Elemente sind. Das war ein Element nur noch.
Wolf Rosenberg, Musiker, Kritiker, Belcanto-Spezialist.
Unglaublich müsse die Wirkung der Callas auf der Bühne gewesen sein. Ihre Fähigkeit, Affekt aufs Publikum zu übertragen. Die Erinnerung, erzählt die Enthusiastin dem Skeptiker, den sie erfunden, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Die Erinnerung lege noch immer einen Schimmer von Glück auf die Gesichter derer, die es erlebt hätten. Nicht durch groß gestikulierende Schauspielerei offenbar habe sie das Publikum bezaubert, sondern indem der ganze Körper sang, äußerste Konzentration der Bewegung, vollkommen eins mit der Bewegung in der Musik. Die Kunst, Spannung und Entspannung der melodischen Linie im Körper zu reflektieren, müsse sie zur Vollendung gebracht haben. Sie sei für ihn, sagte Dirigent Carlo Maria Giulini, die Inkarnation des Melodrama gewesen. Kongruenz zwischen Wort, Musik, szenischem Ausdruck, ganz ohne Rest. Sie habe nur die Bühne betreten, bewegungslos zuhörend dastehen müssen, alsbald habe ihre schiere Gegenwart den Blick gebannt, die Szene durchdrungen. In all den Jahren seiner Theatererfahrung sei er einer Künstlerin, die an Callas herangekommen wäre, niemals begegnet.
La Traviata, 1955, unter Giulini und Visconti. Nur für sie habe ich die Traviata gemacht, um der Callas zu dienen. Einer Callas muss man einfach dienen. Visconti. Wer sie in dieser Produktion gesehen hat, kann sie so wenig vergessen wie die Garbo in der Kameliendame. Giulini.
Giulini wie Visconti, wie alle Dirigenten und Regisseure, die mit ihr gearbeitet haben, fasziniert von Callas profunder Musikalität, unerschöpflicher Energie, Probenbesessenheit, Hingabe, Disziplin. Was immer sie im sogenannten Leben dargestellt habe, in der Arbeit sei sie der Antityp einer Primadonna gewesen. Endlose Vorbereitung auf eine Oper, die sie schon viele Male gesungen. Takt für Takt, mit Dirigent und Regisseur die Partitur von vorne studierend, entdeckt sie neue Sinnpartikel, neue Wendungen, dafür neue Klangfarben in ihrer Stimme und jedes Mal auf der Bühne das Umschlagen des Kunstkalküls in den Eindruck des Spontanen. Und nie, sagt Giulini, die Spur von Routine. Auch in der 16. Repertoirevorstellung noch die Gespanntheit, die Präsenz der Premiere.
Ihre Aufführungen erweckten den Eindruck, als sänge sie eine nur für sie geschriebene Musik zum ersten Mal. Jürgen Kesting.
Und endlos dann, als bringe man damit den Augenblick zurück, die Beschreibungen, wie sie in jeder Szene gewesen sei. Zum Beispiel in dieser Traviata, wie sie im ersten Akt der Duse geglichen habe, im zweiten der Sarah Bernhardt, wie sie hier die Arme ausgebreitet, dort die Hände geöffnet, da den Kopf gewendet habe, dort in die Knie gesunken sei, wie ihre Augen. Moreau, ich werde sterben.